Ja, heute geht es wieder ums Gebet, und zwar darum, wie wir beten. Und ich werde auch einiges erzählen, so aus meinen eigenen Erfahrungen. Es wird also ein bisschen persönlich. Gebet ist ja nicht ein Monolog, sondern es, wo wir Gott unsere Wunschliste so nur vortragen. Gebet ist ein Dialog zwischen dir und Gott. In der Fastenwoche vor Ostern, da saßen hier einige im Saal und haben geschwiegen, um auf Gott zu hören. Und das war so friedvoll am Ende, dass wir auch hinterher im Flüsterton weitergesprochen haben und haben es gar nicht richtig gemerkt, weil so Ruhe war. Ein befreundeter Pastor hat die Angewohnheit, manchmal in einem kleinen Sessel in seinem Büro zu sitzen, ohne Computer, ohne Kalender, Telefon, Bücher und Handy. Er sitzt da und sitzt. Seine 17-jährige Tochter kommt manchmal herein, weil sie für ihr Abitur Bücher aus Papas Bibliothek braucht, und ihr Vater sitzt da und schweigt. Sie weiß, dass er das manchmal tut, und das ist okay. Irgendwann beim Abendessen, wo die Familie die wichtigen Dinge bespricht, fragt sie ihren Vater: Papa, warum sitzt du da manchmal nur? Und er sagt: Nun, ich sitze da und sehe Jesus an. Pause. Sie fragt dann: Ach so, und Jesus? Nun, ich sitze da und sehe Jesus an und er schaut mich an. Aha. Pause. Und dann? Tja, wir freuen uns zusammen und sind zusammen traurig. Manchmal quälen mich auch schwierige Fragen des Gemeindelebens und theologische Sachen und sowas. Und dann höre ich ihm so lange zu, bis ich etwas verstehe und weiß, was ich als nächstes tun muss. Aha. Einige Zeit später hat die Tochter Streit mit ihrer besten Freundin und sie ist traurig und sie ist wütend und sie weiß nicht, was sie machen soll. Und sie erzählt es ihren Eltern beim Abendessen. Und da guckt sie der Vater an und sagt: Geh sitzen. Und lächelt. Und die Tochter hört sich das an, legt die Stirn in Falten, aber dann lächelt sie auch, weil sie versteht, was er meint. Geh sitzen. Und nach dem Abendessen geht sie in ihr Zimmer, setzt sich auf ihr Bett und sitzt. Sie sieht Jesus an und schüttet ihr Herz aus. Und dann schweigt sie und sitzt. Und sie merkt gar nicht, wie sie einschläft, weil es friedlich geworden ist in ihr. Und als sie wieder aufwacht, ruft sie ihre Freundin an, weil sie jetzt weiß, was sie sagen und tun muss. Und die beiden vertragen sich wieder. 1999, im letzten Jahrtausend, war ich Pastor in Lippstadt und ich sollte abends in der Gemeindeversammlung über die schwierige Lage der Gemeinde sprechen. Ich war noch nicht mal 2 Jahre im Dienst, ich war also wirklich ein blutiger Anfänger, und jetzt so eine Aufgabe, darauf kann ich kein Studium vorbereiten. Ich hatte richtig Angst. Was ist, wenn ich was Falsches sage? Und die schmeißen mich direkt wieder raus. Ich fuhr zu einem Dorf in der Nähe, wo schöne Wanderwege sind, die Sonne schien. Und dann lief ich da hin und her und habe Gott mein Leid geklagt. Und ich bat ihn um Lösungen und Ideen und um die richtigen Worte für abends. Und so nach 1 oder 2 Stunden bin ich immer noch hin und her gelaufen und war immer noch genauso ängstlich und voller Angst und verwirrt. Und dann habe ich laut gesagt: Vater, rede mit mir, sprich mit mir, sag doch endlich was. Und da war so ein alter Mann in der Nähe, der guckte mich an und ging dann schnell weiter. Aber bei mir im Kopf war plötzlich eine Stimme und die sagte: Kehr, jetzt mach mal den Kopf zu. Ich denke manchmal, der Heilige Geist kommt aus dem Ruhrpott. Ich mag das. Er weiß jedenfalls, wie er mich ansprechen muss, damit ich reagiere. Er meinte also: Schweige. Und zwar nicht nur mit deinem Mund, sondern auch in deinem Gehirn. Hör auf zu reden und hör mir zu. Und dann begann so ein Dialog in meinen Gedanken. Der Geist Gottes machte mir klar, was ich sagen sollte. So langsam wurde es friedlich in mir und ich wusste dann, was ich tun musste und sagen sollte. Das war wirklich, wirklich friedlich. Irgendwann merkte ich, dass ich hörbar mit ihm diskutierte. Nun ist es ja heute so, dass die Menschen iPods in den Ohren haben und mit irgendjemandem telefonieren, den man nicht sieht. Das ist also heute überhaupt gar kein Problem, wenn man da über die Straße geht und jemand laut redet. Aber damals gab es das nicht. War unüblich. Aber in dem Dorf ist eine psychiatrische Anstalt. Und da laufen immer mal wieder Leute vorbei, die laut diskutieren. Ich habe zwei Dinge daraus gelernt. Das erste: Der Heilige Geist kann mir etwas sagen und das fängt damit an, dass ich aufhöre zu reden und auch zu denken, was ja schwierig ist. Das zweite ist, wenn dir jemand beim Beten zuhört, kann es sein, dass man dich für verrückt hält. Ist aber völlig okay. Wenn dich etwas beschäftigt, dann denkst du ja auch darüber nach. Und es ist so, in unseren Gedanken sprechen wir mit uns selber, als wenn da mehrere Personen in uns wären, die so gegeneinander abwägen, was zu tun, was zu denken ist, so verschiedene Positionen einnehmen. Und wenn wir in unserer inneren Diskussion fertig sind, dann wissen wir, wer wir sind und was wir tun wollen. Und dann sprechen wir mit anderen darüber. Also erst denken und dann reden. Mancher von uns muss diese innere Diskussion aber laut führen. Du musst mit deinem Mund sprechen, um denken zu können. Und dann redest du so lange vor dich hin. Ich weiß nicht, wer das von euch macht, so im Raum hin und her zu laufen und mit sich selbst zu reden. Dann redest du so lange, bis du eine Lösung hast. Aber während wir in unseren Gedanken diskutieren, können wir nicht zuhören. Wenn wir reden, in dem Moment hören wir nicht zu, was der andere sagt. Und wenn wir in Gedanken diskutieren, hören wir auch nicht zu. Und wir wollen aber doch Gott hören, wie er zu uns spricht. Das heißt, dafür müssen wir eine Weile aufhören zu reden und wir müssen üben, auch in Gedanken zu schweigen. Das ist schwer, aber Gott hat unser Gehirn ganz wunderbar eingerichtet, dass wir in Gedanken mit uns selbst diskutieren können, bis wir Lösungen finden, Positionen gegeneinander abwägen, als wenn so mehrere Personen miteinander im Gespräch sind. Das ist völlig normal. Wer das überhaupt nicht tut, sollte zum Neurologen gehen, weil das nicht zu tun ist nicht normal. Wer das nur tut und komplett die Welt um sich herum ausblendet, sollte auch zum Arzt gehen. Normalerweise reden wir mit uns selbst und dann mit anderen, die um uns herum sind. Geh sitzen, sagt der Kollege, oder eben schweige, in meinem Fall eben mach den Kopf zu. Aber schweigen eben auch in Gedanken, dann bist du frei, Gottes Stimme zu hören. Jetzt löst das vielleicht Angst aus. Bin ich jetzt krank geworden, dass ich eine Stimme höre? Aber der Wunsch, Gottes Stimme zu hören, der wird in dir vom Heiligen Geist ausgelöst, wenn du Jesus folgen willst. Jesus erzählt ja das Gleichnis vom guten Hirten. Er sagt, die Schafe hören auf die Stimme des guten Hirten. Er ruft die Schafe beim Namen und führt sie ins Freie. Er geht vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Vor einem Fremden werden sie fliehen, denn die Stimme von Fremden kennen sie nicht. Jesus sagt also, wenn du ein Nachfolger, eine Nachfolgerin bist, dann kennst du seine Stimme und folgst ihr. Leben mit Jesus besteht ja nicht einfach darin, fromme Regeln zu befolgen. Sondern das ist eine Beziehung, da gehen wir ganz fest von aus, das ist eine Beziehung zu Jesus, zu glauben. Und in Beziehungen redet man miteinander, man spricht und man hört zu. Da war ja Maria, die Schwester von Martha, die hat bei Jesus gesessen und ihm zugehört. Nun hieß es, zur Zeit Jesu gab es diesen Satz, zu Füßen eines Rabbiners sitzen und ihm zuhören. Das bedeutete Folgendes: Ein Mensch war Jünger eines Rabbis, eines Rabbiners, und er wollte ihn imitieren, er wollte den Lebensstil seines Rabbis nachmachen, und darum muss er zuhören und genau zugucken, wie sein Rabbi sich verhält und wie er redet. Das heißt, ein Jünger schaut sich sein Leben bei seinem Rabbi ab. Geh sitzen, schau zu und hör zu. Du bist ein Jünger und eine Jüngerin Jesu, wenn du regelmäßig zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhörst. So wie der Pastor. Er sitzt, schaut Jesus an und hört zu. Diese Idee, auf Gott zu hören, wie ein Jünger auf seinen Rabbi, das ist eine uralte Geschichte. In der Tora, in dem Glaubensbekenntnis des Volkes Israel, da geht es genau so. Fromme Juden beten das dreimal täglich und sie schreiben es auf kleinen Zetteln und binden es sich an die Stirn, an die rechte Hand und an ihre Türpfosten. Und da steht in 5. Mose 6 und heißt Shema Yisrael. Das heißt übersetzt, höre Israel, Shema Yisrael. Und das geht so: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen den Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und die Tore. Hör zu, höre Israel. Und dann kommt: Der Herr ist unser Gott und du sollst ihn lieben. Das Wort Shema, von diesem Shema Israel, bedeutet übersetzt zuhören, gehorchen und befolgen. Wenn Eltern ihren kleinen Kindern sagen, jetzt hör mir mal zu, dann heißt das ja auch, tu, was ich dir sage. Und der Vater im Himmel sagt uns, hör mir zu und gehorche mir, dann wird es dir gut gehen. Das steckt in dieser Verheißung dieses langen Textes, den ich gerade vorgelesen habe, steht das vorher auch drin, hör mir zu und es wird dir gut gehen. Jesus wurde von Schriftgelehrten gefragt, welches Gebot Gottes denn das Allerwichtigste ist, und da fängt er mit diesem Shema Israel an, und dann kommt das Doppelgebot der Liebe hinterher. Also Jesus zuhören und ihm gehorchen, das ist das Allerwichtigste im Leben als Christ. Nun, das Wort Gehorchen, das löst ja manchmal schlechte Gefühle aus, denn wie oft haben Menschen von uns Gehorsam gefordert, die es nicht gut meinten. Als die Nationalsozialisten in den Nürnberger Prozessen vor Gericht standen, da war die häufigste Begründung dafür, dass sie so ihre Gräueltaten getan haben, die häufigste Begründung war, ich habe nur Befehle befolgt, ich habe nur gehorcht. Und damit haben sie sich selber zu Opfern gemacht. Ich konnte ja nicht anders, ich hatte ja Befehle und die musste ich befolgen. Also Gehorsam fordern ist vielleicht nicht immer so toll. Bei uns hier im Saal, egal welche Nationalität, solche Geschichten von wegen, ich habe nur Befehle befolgt und dann Gräueltaten vollbracht, die gibt es auf der ganzen Welt. Und zu gehorchen widerspricht ja auch so dem Dogma unserer Gesellschaft. Tu, was du für richtig hältst und gehorche niemandem. Ist vielleicht auch ganz wichtig und richtig, Menschen nicht zu gehorchen, die nichts Gutes wollen. Aber wir wollen ja Frieden und ewiges Leben. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, wir wollen den Weg Jesus gehen, und das bedeutet, dass wir Jesu Stimme gehorchen und ihm hinterhergehen und nachfolgen. Das ist also die Frage: Glaubst du an Jesus Christus? Dann bist du ein Schaf des guten Hirten. Und wenn du auf seine Stimme hörst, dann gehst du hinaus und folgst Jesus nach. Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und macht Menschen aus allen Völkern zu meinen Jüngern und bringt ihnen bei, auf mich zu hören, meine Stimme zu hören und mir nachzufolgen. Das heißt, Menschen aus der ganzen Welt sollen Jesus zu Füßen sitzen, sollen ihn ansehen, ihm zuhören und dann so handeln wie er. Die Jünger sollen werden wie ihr Rabbi. Wir wollen werden wie Jesus Christus. Und dann werden wir mit Liebe zu Gott und mit Liebe zu Menschen handeln, denken und reden, so wie Jesus das vorgemacht hat. Ihr merkt also den Unterschied, Menschen zu gehorchen, das kann zu Mord und Totschlag führen, aber Jesus zu gehorchen, führt zu Nächstenliebe und zu ewigem Leben. Und wenn dir das klar ist, ja, dann willst du natürlich die Stimme Jesu hören, nehme ich mal an, ja? Geh sitzen, sieh Jesus an, schweige und hör zu. Manchmal sagen Christen ja, oh, Gott hat mir gesagt, das. Und dann kommen Aussagen, bei denen man ganz deutlich merkt, das hat Gott denen nicht gesagt, das haben die sich selbst gesagt. Aber um Einfluss auszuüben, sagen sie, Gott hat mir gesagt. Das ist so ein Totschlagargument. Muss man so ein bisschen aufpassen, denn es geht beim Beten nicht darum, dass du Einfluss auf andere bekommst. Du sollst vielmehr von Jesus beeinflusst werden und anderen Menschen dienen. Du sollst der Stimme deines Hirten folgen, egal wohin er dich führt. Ich bin immer ganz überwältigt von der Berufung des Matthäus. Der saß da am Zoll und wurde reich. Und dann kam Jesus und Matthäus hörte die Stimme Jesu, steh auf und folge mir nach. Und was macht er? Der geht Jesus einfach hinterher. Jesus hat ja nicht gesagt, wo er hingehen wollte. Matthäus wusste nicht, wo es hingeht, aber er geht ihm einfach hinterher. Wie ein Schaf seinem Hirten folgt, ging Matthäus Jesus hinterher. Jesus Stimme zu gehorchen ist keine Umleitung um Schmerzen und Leid herum. Jesus gehorchte der Stimme seines Vaters im Himmel und es ging für ihn in das Leiden und in das Sterben. Aber es ging für ihn auch in die Auferstehung und in die Himmelfahrt und jetzt sitzt er mit Gott auf seinem Thron und regiert. Jesus Stimme zu gehorchen ist also für uns auch der Weg durch Trauer und Freude, durch Schmerzen und Lust, durch Leid und Glück hin zum ewigen Leben. Und Jesus verspricht seinen Nachfolgern, ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen und regieren. Aber Jesu Stimme zu hören und ihm zu folgen, ist eben kein Umweg, Ausweg, Umleitung, um Leid und Schmerz, sondern es geht mitten durchs Leben. Und Jesus zu gehorchen, ist auch kein Mittel für uns, Macht zu gewinnen. So mit dem Satz, Jesus hat mir gesagt das und dann kommt irgendwas. Jesus gehorchte der Stimme seines Vaters und es ging für ihn in die absolute Machtlosigkeit am Kreuz und im Tod. Und jetzt sitzt er auf dem Thron zur Rechten des Vaters. Gebet und auf Gott zu hören, ist also kein Mittel, um Macht zu bekommen, sondern Jesus nachzufolgen. Jetzt die Frage, wie hören wir denn die Stimme von Jesus? Gott begegnet dir auf genau die Weise, wie du es brauchst. Jemand anders hier braucht eine andere Weise. Gott begegnet dir, Jesus spricht mit dir auf die individuelle Weise, die du selber brauchst. Da gab es einen Sketch von Arno Backhaus, das geht ums Gebet, und ein Mann betet, lieber Vater im Himmel. Und prompt antwortet Gott, ja bitte, was kann ich heute für dich tun? Und der Mann ist total überrascht, dass er Gottes Stimme hört Und dann kommen die beiden so ins Gespräch und irgendwann fragt der Mann, aber Vater, sag mal, warum sprichst du denn mit der Stimme meiner Frau? Ja, du würdest mir sonst nicht zuhören. Du hörst wahrscheinlich Gott viel öfter, als dir das bewusst ist. Als der Prophet Samuel noch nicht Prophet war, da hörte er nachts Gottes Stimme, die ihn rief, Samuel, Samuel. Und der dachte, sein alter Chef Eli hat ihn gerufen, da so mitten in der Nacht. Und er ging dann hin und Eli sagte, nee, ich habe dich nicht gerufen. Das ging dreimal so, bis Eli ihm sagte, wenn dich die Stimme wieder ruft, dann sage, rede Herr, dein Knecht hört. Das hat er dann gemacht. Und ab dem Zeitpunkt hat Gott mit Samuel regelmäßig gesprochen, weil Samuel die Stimme Gottes da dann erkannt hat und wusste, wie sie für ihn klingt. Das war eine sehr individuelle Sache. Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann werden wir merken, dass er anders spricht, als wir uns das vielleicht denken. Ich sage ja, manchmal denke ich, der Heilige Geist kommt aus dem Ruhrpott. Der weiß, das scheint ihm Spaß zu machen und er weiß genau, wie er mich ansprechen muss. Seitdem ich das weiß, ist vieles leichter. Deswegen versucht mal rauszufinden, auf welche Art und Weise es für euch gut ist, dass Gott mit euch spricht. Ganz wichtig ist, im Hebräerbrief steht, bisher hat Gott durch die Propheten gesprochen und jetzt spricht er durch Jesus zu uns. Im Neuen Testament wird Jesus immer das Wort Gottes genannt. Gottes Stimme zu hören beginnt also immer mit Jesus und führt zu Jesus hin. Gottes Stimme zu hören beginnt immer mit Jesus und führt zu Jesus hin. In der Bibel kann man auch Gottes Reden hören. Stellt euch einfach vor, in der Bibel, in der Tora, stehen die Protokolle von Gottes hörbarem Reden. Die 10 Gebote und auch die ganze Gesetze der Tora in den 5 Büchern Mose sind Protokolle des hörbaren Redens Gottes. Die Propheten haben aufgeschrieben, was sie von Gott gehört haben. Die Evangelisten haben notiert, was Jesus gesagt hat. Das heißt, die Bibel ist Gottes Stimme, die durch menschliche Autoren zu uns spricht. Wie schön ist das, dass wir die Bibel haben. Und wenn du wissen willst, was diese uralten Worte der Bibel für dich persönlich heute bedeuten, dann geh sitzen. Hör zu. Der Heilige Geist wird dir diese Worte in dein aktuelles Leben übertragen, übersetzen. Wir machen ja manchmal eine Lectio Divina. Das haben wir auch vor Ostern wieder gemacht. Und damit lassen wir biblische Verse direkt in unser Leben sprechen. Ich mache diese Lectio Divina am liebsten mit Aussagen von Jesus, weil so dieses Gefühl entsteht, dass Jesus gleich direkt mit mir spricht. Und das ist so eine Technik, wo wir merken, dass Jesus direkt in unser Leben spricht. Und das ist total ergreifend, was da alles passiert in uns, wenn Jesus mit uns spricht, in so einer Lectio Divina. Ist ganz toll. Wir erleben aber das Reden Gottes und Gottes Stimme in unser Leben auch durch unsere Lebensumstände. 1993, ich war 26, seit 3 Jahren verheiratet und mal wieder ein arbeitsloser Kaufmann. Und ich fragte Gott, was soll das jetzt schon wieder? Er hat nichts dazu gesagt, jedenfalls nicht, dass ich das gehört hätte. Dann bekam ich durch meine Schwester einen Job bei ProChrist 93. Das war eine große Evangelisation mit Billy Graham in der Grugerhalle, die europaweit übertragen wurde. Und die amerikanische Missionsgesellschaft, die stellte mich ein für 4 Monate. Ich habe hier mal dieses Ding, was ich in der Grugerhalle tragen musste, damit die Leute wissen, dass ich überall Zugang habe. Ich war also einer von den wichtigen Mitarbeitern bei ProChrist 93. Das hängt bei mir an der Lampe über dem Schreibtisch, also mittendrin in meinem Pastorenleben. Während ich anfing, da zu arbeiten, sprachen plötzlich wildfremde Leute mich mit Herr Pastor an. Und ich so, was? Ich bin gerade arbeitslos und kein Pastor, was soll das? Aber ich erzählte das meinem amerikanischen Chef und der grinste ganz breit und sagte nur, you shall become a pastor. Du wirst Pastor werden. Ich habe gedacht, das ist ein blöder Scherz. Ja, nach Ende der Evangelisation, was habe ich da gemacht? Ich habe mir wieder einen Job gesucht und war arbeitslos, weil ich keinen kriegte. Außer, ich habe samstags Kosmetik im Friseursalon verkauft. Was ein Deal, super. So, eines Tages, ich war so zu Hause, bei meinen Eltern zu Hause kurz und so, und da hörte ich, wie meine Eltern im Nachbarzimmer über mich sprachen und meine Mutter sagte, ja, dann soll er doch Pastor werden. Und mein Vater total empört, ja, dafür muss man nicht arbeitslos sein schon wieder, sondern dazu braucht man eine Berufung. Und ich habe so gedacht, na, ihr habt ja gerade eh nichts zu tun, nicht? Dann bewerbe ich mich einfach mal an unserem theologischen Seminar in Ebersbach. Habe ich da angerufen, aber da hieß es, leider ist die Bewerbungsfrist für dieses Jahr schon vorbei. Und dann war ich so was von frustriert, weil mit 26, du kannst auch nicht ewig warten, bis du irgendwo mit anfängst. Ne? Dann dachte ich natürlich, ich sage ganz klar, dass ich dachte, Pastor werden zu können, ist völliger Quatsch. Jetzt habe ich mir ständig Jobs gesucht und irgendwas Blödes gemacht und in Wirklichkeit sollst du das überhaupt nicht werden. Das ist eine blöde Idee. Aber zur selben Zeit hatte jemand anderes, den Direktor des theologischen Seminars, den Gerhard Hörster, genervt, weil er wollte auch noch im Wintersemester anfangen, obwohl die Bewerbungsfrist vorbei war. Und dann hat er den Gerhard Hörster so lange genervt, bis der gesagt hat, ja komm, dann kannst du im Wintersemester anfangen, aber wenn ich dir das erlaube, kann ich dem Wader in Essen das nicht verbieten. Und so bin ich dann doch nach Ebersbach gekommen, um da Theologie zu studieren. Und als das Semester anfing, da habe ich natürlich nach diesem anderen Bewerber gefragt. Der ist aber nie aufgetaucht. Und die haben mir auch nicht gesagt, wer das war. 10 Jahre vorher, 1983, da war ich 16, da hatten wir in der Jugendstunde eine Bibelarbeit über Jesaja 6. Jesaja hat eine Vision vom Thronsaal Gottes und Gott fragt in Vers 8, wen sollen wir senden? Wer wird unser Bote sein? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Das hat mich damals in der Jugendstunde so betroffen gemacht und begeistert, dass ich mit 16 Jahren in der Jugendstunde gebetet habe, hier bin ich, sende mich. 10 Jahre vorher war das. Mit 17 gab mir unser Pastor den Auftrag, jede Woche eine Kurzpredigt zu halten, die man am Telefon abhören konnte. Das ist so ein Podcast in den 1980er Jahren, ja? Telefon-Kurzpredigt. Das heißt, Gott hatte angefangen, dieses hier bin ich, sende mich, ernst zu nehmen und wahrzunehmen, hat dieses Gebet offensichtlich erhört. Und 1993 bei Pro Christ, da hatte er über ein Jahr lang mich angesprochen. Erst ging es in die Arbeitslosigkeit, dann ging es zu Pro Christ 93, wo die Leute mich mit Pastor ansprachen. Er hat mir so einen deutlichen Schubs gegeben. Und was mache ich? Ich gehe Kosmetik verkaufen. Super. Das habe ich auch nicht ernst genommen, also offensichtlich. Und dann hat Gott mich durch diese Umstände mit einem riesigen Arschtritt nach Ebersbach katapultiert. Dann hatte ich es endlich begriffen. Das heißt, Gott hat durch Umstände Türen geöffnet, die für mich nicht existierten, weil ich sie nicht sehen wollte oder weil ich sie immer wieder zugemacht habe. Ich muss oft sitzen gehen, Jesus ansehen und ihm zuhören, damit ich nicht wieder den Weg, den Jesus mit mir machen will, verpenne wie 1993. Das war echt anstrengend. Eine weitere Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören, ist, höre kritisch auf die Wünsche deines eigenen Herzens. Man sagt ja so leichthin, folge dem, was dein Herz dir sagt. Die Bibel hat da eine etwas kritischere Sicht auf unser Herz. Der Prophet Jeremia sagt, Das Herz ist völlig verkehrt und unverbesserlich. Wer kann das verstehen? Und König Salomo betet, nur du, Gott, kennst das Herz der Menschen. Und in Sprüche sagt er, wer auf sein Herz vertraut, ist dumm. Aber, also die Wünsche unseres Herzens, die bringen uns eher in Notlagen, als dass sie zum ewigen Leben führen. Aber gerade weil unsere Herzenswünsche so mehrdeutig sein können, kann auch der Wille Gottes da drin wohnen. Voraussetzung ist, wir hören auf die Stimme Jesu und dann füllt der Heilige Geist unser Herz mit seinem Willen und dann können wir auf unser Herz hören, auch wenn der Verstand vielleicht manchmal was anderes sagt. Noch ein Weg, Gottes Stimme zu hören, und das ist für uns als Gemeinde auch ganz wichtig. Jesus spricht zu dir und mir durch dich und mich. Jeder, der Christus nachfolgt, davon sind wir überzeugt, hat den Heiligen Geist Gottes bekommen und der Heilige Geist kann durch jeden Jesus-Nachfolger zu anderen Menschen sprechen. Durch euch spricht Gott zu mir und durch mich spricht Gott zu euch. So funktioniert das unter den Glaubensgeschwistern. Voraussetzung ist wieder, dass jeder von uns der Stimme Jesu gehorcht. Merkt ihr, wieder kommt das Reden Gottes von Jesus und führt zu Jesus zurück. Wenn der Heilige Geist durch dich zu mir und durch mich zu dir spricht, dann nennt man das Prophetie. Wichtig ist, Prophetie im biblischen Sinne ist nicht einfach die Ansage von irgendwelchen Zukunftsdingen, sondern Prophetie in der Bibel, das ist die Ansage Gottes zur aktuellen Situation. Die Propheten des Alten Testamentes sollten Gottes Beurteilung der Lage des Volkes mitteilen, also Ansage zur Situation, die aktuell ist. Und dann gab Gott Anweisungen, was denn nun zu tun ist. Und als drittes, welche Konsequenzen es haben würde, wenn das Volk gehorchen würde oder nicht gehorchen würde. Prophetie ist also Ansage Gottes zur Lage, Handlungsanweisung und dann Verheißung oder Drohung, je nachdem, wenn man nicht gehorcht. Mal ein ganz plattes Beispiel. Jemand hier in der Gemeinde sagt dir, Gott hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, sieh doch, du bist ganz unruhig, weil du Hunger hast. Ich sage dir, iss etwas Obst. Wenn du das nicht tust, wird dein Magen knurren und du wirst die Predigt stören. Man wird sich über dich ärgern, wenn du aber etwas isst, dann wirst du zufrieden der Predigt zuhören können und alle werden dich loben, weil du so klug bist. Das ist Prophetie. Ansage zur Lage, Handlungsanweisung und Verheißung. In der Seelsorge passiert ganz oft Prophetie. Das ist uns vielleicht nicht so ganz bewusst, wenn hier nach dem Gottesdienst auch Seelsorgegespräche so stattfinden. Da passiert ganz oft Prophetie, weil da geht es ja um die Frage, wie bestimmt meine Beziehung zu Jesus eigentlich so mein Lebensalltag? Glaubensgeschwister werden dir sagen, was der Wille Gottes für dich ist. So wie mein Pastor 1983 und mein Chef 1993. Meistens kommt aber nicht der Satz, Gott hat mir gesagt. Also man muss genau hinhören, was die Geschwister einem sagen in bestimmten Situationen, gerade so auch in Seelsorgesituationen. Achte also darauf, dass du gut zuhörst. Und du wirst wiederum auch anderen Leuten, anderen Geschwistern den Willen Gottes mitteilen, nur meistens merkst du das gar nicht, dass du es tust. Wenn wir miteinander im Gespräch sind, auch über geistliche Dinge, dann passiert es aber, dass wir uns gegenseitig etwas Prophetisches sagen. Das heißt, wir sollen Prophetie nicht kleinreden oder missachten, aber wir müssen auch nicht eine riesengroße Show darum machen, denn die Gemeinde ist voller Propheten. Und das ist völlig normal, dass Gott redet. Gott spricht manchmal auch durch Träume, wenn wir schlafen, aber auch hier gilt, Gott spricht mit dir so, dass du es verstehen kannst. Manche haben Träume, manche nicht. Gott weiß, was du für ein Typ Mensch bist und was du brauchst. Manche haben Visionen, das sind ja quasi Träume, während man im Wachzustand ist. Das haben die Propheten in der Bibel ganz oft erlebt und das aufgeschrieben. Ich vermute jetzt, dass wir durch die modernen Medien so sehr mit Bildern überflutet werden, dass wir die Visionen einfach übersehen. Weiß ich nicht, ist meine Theorie. Aber geh sitzen, schau Jesus an, höre ihm zu und schweige. Manche hören Jesus mit einer Stimme sprechen, so wie es bei mir 1999 war. Aber unsere Welt ist so laut, dass du die Stimme des Heiligen Geistes vielleicht nicht hören kannst. Deswegen, geh sitzen, schweige, schaue Jesus an und höre zu. Merkt ihr, was da eine riesengroße Chance drin ist, sich zurückzuziehen? Jesus im Zusammenhang mit dem Vater Unser schickt uns in unser Kämmerlein, da wo man alleine ist, im Verborgenen, im Geheimen. Übrigens, geh sitzen ist toll, ich selbst gehe liegen. Ich sage manchmal meiner Carmen, ich gehe sinieren. Und dann lege ich mich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ins Bett und schaue mir die Bilder in meinem Kopf an, solange bis die aus sind. Das geht irgendwann vorbei und dann ist er leer. Das mache ich manchmal bis zu dreimal am Tag. Je mehr ich arbeiten muss, desto häufiger muss das sein, dass ich zu dieser Stille komme, zu dieser Ruhe komme. Manchmal döse ich dabei auch ein. Und wenn ich dann nach ein paar Minuten wieder wach werde, dann habe ich plötzlich die Idee für die Predigt. Oder in einem Seelsorgefall, dass ich denke, ja, genau das, da in die Richtung geht es. Oder auch andere Dinge, die sich dann plötzlich lösen, weil da offensichtlich etwas passiert ist, wo ich dann denke, ja, da hat Gott zu mir geredet und meine Gedanken sortiert. Ihr kennt das vielleicht, dann geht ihr abends mit Sorgen ins Bett, schlaft, vielleicht unruhig, und wenn ihr morgens aufwacht, ist eine Lösung da. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt, das passiert hin und wieder. Gott hat unsere Gehirne so wunderbar geschaffen, dass sie während des Schlafens im Unterbewusstsein Lösungen erarbeiten, die wir im Wachzustand nicht hingekriegt haben. Ich sag mal so, wenn wir schlafen, dann schweigt auch unser Gehirn und dann hat der Geist mehr Möglichkeit, uns da was reinzusagen. Also manchmal passiert das durch Träume, auch wenn wir uns nur wenig oder gar nicht an die Träume erinnern können. Im Psalm 127 steht, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Ich nutze dieses Angebot gern. Gott hat jedenfalls viele Wege zu uns zu sprechen und für jeden von uns hat er individuelle Wege. Das heißt, so viele Christen es gibt, so viele Wege findet Gott, um mit uns zu sprechen. Das heißt, wenn wir jetzt erzählen, ja, Gott spricht zu mir auf diese und diese Weise, dann kann der andere sagen, ja, ist das völliger Quatsch, weil er das eben komplett anders erlebt. Aber wir brauchen uns das nicht gegenseitig absprechen, weil Gott für uns jeweils individuelle Wege findet, mit uns zu reden. Wichtig für heute ist, im Gebet geht es nicht nur darum, unser Herz vor Jesus auszuschütten und unsere Gedanken vor ihm auszubreiten. Das ist ja schon ein wesentlicher Aspekt des Gebetes. Wir dürfen uns Gott anvertrauen, uns bei ihm ausweinen und auskotzen, uns mit ihm freuen oder auch schimpfen. Er ist der Papa im Himmel und Jesus ist unser Bruder und Freund, mit dem können wir auch sprechen. Aber er ist eben auch unser ewiger Gott und unser Erlöser. Da ist es oft viel wichtiger, nichts zu sagen, sondern zuzuhören, was dein guter Hirte dir heute sagen will. Gott, der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist, die sind miteinander im Gespräch. Und du bist eingeladen, Teil dieses Gespräches zu sein. Die drei wollen dich und mich dabei haben. Und sie reden zu uns auf vielfältige Art und Weise. Deswegen, geh sitzen. Amen.